Noch einmal Epheser Kapitel 4. Die drei Kapitel, Epheser 4 bis 6, besprechen die Lebensführung der Gemeinde, das heißt der Geretteten, des Heilsvolkes. Dieser Teil des Epheserbriefes kann aufgeteilt werden. Dieser Teil kann aufgeteilt werden in verschiedene Abschnitte. Erster Abschnitt, die Verse 1 bis 16 in Kapitel 4, wo das Ziel des Miteinanders und der Lebensführung der Geretteten angegeben wird. Diesen Text hatten wir gestern Abend und heute Morgen besprochen. Er ist sehr wesentlich, er ist grundlegend für unser Leben in dieser Welt. Wollen wir als Christen ein Gott wohlgefälliges Leben in dieser Welt führen, dann wird es zunächst wichtig sein, zu lernen, miteinander zu leben. Wie kann ein Christ mit Menschen in der Welt leben, wenn er nicht einmal mit Christen zusammenleben kann? Da will das gelernt werden. Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt, 4 Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 21. Das ist dann der nächste, der längere Abschnitt dieses Teiles. Hier geht es um Ausrichtung in unserer Lebensführung als Geretteten in dieser Welt. Hier geht es um das eigentliche Leben in der Welt, aber Gott gibt uns hier seine Weisheit, seine Ausrichtung. Zuerst haben wir in den Versen 17 bis 24 in Kapitel 4 das Leitbild. Wir werden nach einem bestimmten Leitbild ausgerichtet. Menschen kopieren. Wir Menschen sind Wesen, die die Art von anderen Menschen übernehmen. Und so brauchen wir Leitbilder. Kinder brauchen Leitbilder. Jeder braucht eigentlich ein Vorbild, ein Leitbild, nach dem er sich ausrichten kann. Und Paulus gibt uns hier das rechte Leitbild. Diese Wahrheit bespricht er zunächst in einer verneinenden und dann in einer bejahenden Weise. Das heißt, zunächst sagt er, was nicht unser Leitbild sein darf, und dann, was unser Leitbild wohl sein soll. Zuerst sagt er in den Versen 17 bis 19, was uns nicht bestimmen darf, wenn wir uns ausrichten und fragen, wie sollen wir in dieser Welt unser Leben führen? Paulus sagt, nicht nach der Weise dieser Welt. Dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn. Ihr habt nicht mehr so zu leben, wie es die anderen tun, die von den Völkern sind. Das heißt, die Heiden, die nicht die Weise, die Lebensweise kennengelernt hatte, die Gott in Israel geoffenbart hatte. Im Israel des Alten Testamentes war schon die Lebensweise Gottes, die Gott gefiel, offenbart worden, in Gesetz und in den Propheten. Eine ganze Menge an Gottes Offenbarung war da gegeben worden, von der die Gemeinde immer noch lebt, denn sie sind Gottes Gedanken. Im Evangelium wird dann eine weitere Offenbarung gegeben. Im Evangelium haben wir dann die Offenbarung um Jesus Christus. Aber diese Offenbarung fand statt in Israel, sodass die Menschen aus den Völkern, die Christen werden, überhaupt keine Ahnung haben zunächst, wie sie für Gott leben sollten. Wenn die Christen werden, haben die kein Vorbild. Sie müssen zu Israel gehen, wenn sie ein Vorbild haben wollen. Und so sagt Paulus, lebt nicht mehr so wie die anderen, die von den Völkern sind. Wenn ein Jude Christ wurde, dann hatte er nicht so viel zu lernen wie ein Heide. denn er hatte schon die Wege Gottes im Wort Gottes kennengelernt. Er musste lernen, nicht nach dem Gesetz zu denken. Er musste lernen, sich nach Jesus Christus auszurichten. Aber die Ethik lag vor, und wenn Paulus den Christen beibringen will, wie sie zu leben haben, kann er zum Alten Testament zurückgreifen. Das kann aber ein Heide nicht. Er hat kein Vorbild. Es sind Götterbilder, die er hat, und die sind allzu oft verschrobene Bilder von Ethik und so weiter. Nicht mehr so, wie die Menschen, die in den Völkern sind, es noch tun. In der Leere ihres Denksinnes. Es ist schade, dass wir im Deutschen kein Wort haben, das zufriedenstellend das griechische Wort übersetzen kann, das wir hier haben. Im Englischen haben wir ein Wort. Und wer Englisch spricht, der hat das Wort mind. Ein großes Wort, das entsprechend groß ist wie das griechische Wort. Aber im Deutschen haben wir mehrere Wörter und keines dieser Wörter ist groß genug, um diesen Begriff zu fassen und uns sofort eine Vorstellung zu geben. Das Beste, das wir haben, scheint der Begriff Denksinn zu sein, aber ein Begriff, der nicht allzu oft gebraucht wird, sodass er nicht sofort das hervorruft, was wir hier brauchen. Aber wenn wir uns daran gewöhnen, dann kann es schon eine Hilfe sein. Denksinn ist das Denkorgan, das Mittel oder das Organ, mit dem wir denken. Man kann auch übersetzen Verstand. Verstand ist auch das Mittel, mit dem wir denken. Aber Verstand ist schon etwas einseitig. Dann kann man Vernunft sagen. Und das ist auch nur eine Linie hierin. Raison kann der Franzose vielleicht sagen. Es gibt verschiedene Wörter. Das Denken kommt dem auch noch nahe. Dann haben wir auch die Aktivität dieses Organs. Wir gebrauchen manchmal das Denken. Manchmal sagen wir Verstand. Ich denke, Luther hat Vernunft, ja, in Vers 18, oder es ist noch in Ende Vers 17. Ja, in der Lehre ihres, wie steht's bei Luther? Hat niemand Luther da? Wie?
Verstand.
Verstand, ja. Und wie steht's bei der Elberfelder?
Heiligkeit des Sinnes. Heiligkeit der Sinne.
Des Sinnes, der Sinne?
Ihres Sinnes? In Eitelkeit ihres Sinnes.
Ja.
Verfinstert und verstandet.
Ja. Sinn ist das richtige Wort, nur ist es wieder zu klein. Ja? Denk, es geht um einen speziellen Sinn, den Denksinn, nicht irgendeinen der fünf Sinne oder andere Sinne, sondern es geht um den Denksinn, das Organ, das Denkorgan. Nun sagt Paulus, ist dieses Denkorgan leer. Aber sagen Sie einem Nichtchristen das, und Sie bekommen vielleicht etwas an den Kopf geworfen, ja? Dass er sein Kopf hohl wäre. Ja. Das geht nicht. Wieso kann Paulus sich so erdreisten, so etwas zu sagen über Nichtchristen? Natürlich richtet er seinen Brief an Christen, aber er kann doch erwarten, dass sie das weitergeben an andere. Lehre ihres Denksinnes. In welchem Sinne? Nicht in dem Sinne, dass sie nie denken würden oder auch nie ernst wären, noch nicht vernünftig sein könnten, sondern, das könnte man auch von einem Juden eigentlich sagen, wenn das Denken nicht nach Gott orientiert ist, wenn es nicht den Inhalt des Wortes Gottes kennt, dann ist es leer. Es ist nutzlos. Man kann Goethe kennen, man kann alle alten Schriftsteller kennen, man kann die Griechen kennen, man kann die modernen Schriftsteller kennen, man kann ausländische Schriftsteller kennen, man kann voll sein von wissenschaftlicher Kenntnis, geografischer Kenntnis, philosophischer Kenntnis und so weiter. Aber wenn man nicht weiß, wer Gott ist und wie man mit ihm umgeht und wie man mit ihm lebt, ist es, was für die Ewigkeit betrifft, leer. Und so kommt ein Heide zu Jesus. Er hat nichts. Er hat nicht die Offenbarung. Und wenn man nicht die Offenbarung hat, ist es Leere. Leere ihres Denksinnes, deren Denken und Gesinnung verfinstert ist, weil das Licht des Wortes Gottes nicht da ist. Nur das Wort Gottes bringt Licht. Alles andere ist Dunkelheit. Nur das Wort Gottes bringt Licht. Verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind. Sie haben also nicht Licht und sie haben nicht Leben. Und sie haben nicht Leben, weil sie nicht Licht haben. Die dem Leben Gottes entfremdet sind wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Weil sie nicht das Licht des Wortes Gottes haben, haben sie auch nicht das Leben, das Gott geben könnte und wollte. Und nun gebraucht Paulus hier eine sonderbare Formulierung. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Als ob Unwissenheit eine Substanz wäre. Ja. Unwissenheit ist doch schon an und für sich schon etwas Leeres, etwas Nichts, ein Nichts. Ja. Nun sagt er aber, Unwissenheit wäre etwas, das in ihnen wäre. Ja, was ist dann da, wenn man die Unwissenheit noch wegnimmt? Was ist dann da? Dann könnten wir sagen, wäre nichts da. Was ist diese Unwissenheit? Gerade das Wissen, das nichts ist, ist unwissend. Es ist etwas da, aber es ist nicht das Wissen, das vor Gott gilt. Interessante Formulierung, aber die ihre Bedeutung hat. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es ist nicht nur so, dass von außen her kein Licht an sie gelangt wäre, weil sie das Wort Gottes nicht gehört hätten, weil sie das Evangelium nicht gehört hätten, sondern es ist so, dass durch die Sünde ihre Aufnahmefähigkeit insensibel geworden ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, auch wenn das Wort Gottes an sie käme, würden sie nicht fähig sein, es aufzunehmen, weil das Herz hart ist. Unfähig ist es aufzunehmen. Und jetzt bedenken wir, Sie und ich sind genauso. Wenn Gott nicht eingreift, sind wir unfähig, seine Wahrheit zu erkennen. Deshalb müssen wir beten, dass unsere Augen erleuchtet werden. Er will uns die Augen auftun, damit wir fähig werden, seine Offenbarung zu kennen und zu erkennen. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl von sich selbst, von sich taten, sich selbst der Sinnlichkeit, sprich der Ausschweifung, hingaben zur Ausübung jeder Unreinigkeit in Habsucht. Das ist genau unsere Generation. Bis dahin kommt es. Man wird insensibel für Gott und dafür aber sensibel für die Sünde. Aber diese Sünde macht dann wiederum insensibel, sodass man von einem Extrem zum anderen greifen muss. Damit noch etwas schockt, damit noch etwas die Aufmerksamkeit greift. Und so geht man von einer Sündenschicht zur anderen, von einer Schrecklichkeit zur anderen, um noch irgendeinen Nerv zu suchen und zu finden, der noch gekitzelt werden könnte, bis man dasteht und nichts holt einem mehr vom Hocker. Bringt einem mehr in Aufregung. Dahin führt die Sünde. Und so sehen dann auch die Menschen aus. Sie sehen nicht froh aus. Beobachten Sie Ihre Mitmenschen in der Welt. Bedrückt, freudenleer. Sie sind gereizt worden von einem Reiz in der Welt nach dem anderen. Aber jetzt ist alles tot, abgestorben. Wenn man noch jung ist, hat man vielleicht noch etwas, das noch gereizt werden kann. Aber mit der Zeit verliert man das Gespür. Und dann fragt man sich, was kann da noch aus einem solchen Menschen werden? Sehr viel, wenn die Gnade Gottes hineingreift. Wenn die Gnade Gottes in so ein totes Wesen hineinreicht, kann eine Erweckung stattfinden. Gott kann Neues hervorkommen lassen. Aber dies ist das Wesen der Welt und diese Lebensweise der Welt sollen Christen nicht kopieren. Sie sollen nicht nach Reizen Ausschau halten. Nach dem, was vordergründig ist, nicht nach den Freuden dieser Welt, sondern was soll das Leitbild sein? Vers 20 bis 24. Aber so lerntet ihr Christus nicht. Kann man Christus lernen? Genau das ist es, was wir brauchen. Einige Übersetzer wollen es besser machen als Paulus. Die schreiben halt etwas anderes, vielleicht von Christus oder über Christus. Das ist nicht, was Paulus schreibt. Gegenstand des Lernens ist hier nicht Stoff, sondern eine Person, Christus. Heute Morgen, glaube ich, habe ich gesagt, dass das Ziel Gottes mit uns, Gottes Ähnlichkeit und damit das erreicht wird, Christusähnlichkeit ist. In 1. Mose 1 lesen wir, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Wir sind geschaffen worden, um Gott ähnlich zu sein. Nachdem die Sünde gekommen ist, ist dieses Bild verstümmelt. Aber jetzt ist Gott dabei, dieses Bild neu herzustellen. Er hat kein anderes Ziel mit dem Menschen. Das Evangelium soll dieses alte Ziel wieder erreichbar machen. So sagt Paulus in Kolosser Kapitel 1, dass er Jesus Christus uns zum Erlöser gegeben hat, Vers 14 und 15, und dieser Erlöser ist das Ebenbild Gottes. Erlösung heißt, dass wir wieder von der Verstümmelung des Bildes Gottes in uns zum Bild Gottes kommen. Und dieses geht über das Bild, das Gott in die Mitte gestellt hat. Ein vollkommenes Ebenbild. Und wenn wir zu Jesus kommen und ihm ähnlich werden, dann werden wir Gott ähnlich, weil er eine genaue Kopie von Gott ist. Er ist Gott. Aber er ist ein Bild, weil er in Menschengestalt da ist. Deshalb kann man ihn ein Bild nennen. Im Griechischen eine Ikone, das Wort, das man in der orthodoxen Kirche für die Götzenbilder hat, die dort angebetet werden in der Kirche. Jesus Christus ist eine wahre Ikone, Gott sichtbar geworden vor unseren Augen. Und wenn wir so werden wie Jesus, dann werden wir so wie Gott. Das ist das Ziel Gottes. Nun will Christus gelernt werden. Das heißt, es ist ein Wachstumsprozess, Christus seine Ebenbildlichkeit zu übernehmen, sein Wesen zu übernehmen. Er lädt dann auch ein, lernt von mir. Wie ein Jünger sollen wir von ihm lernen. So lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet. Wenn Sie noch eine Bibel nebst meinem Text vor sich haben, können Sie vergleichen, ob Ihre Bibel die Wahrheit sagt oder nicht. Denn es gibt viele Bibeln, die sagen nicht immer die ganze Wahrheit. Wenn da nicht steht, ihn hörtet, sondern ein Versuch einer Verbesserung, ist es dann eine Verschlechterung. Es gilt, Jesus zu hören. Nun dürfen wir aber nicht es so auffassen, als ob wir eine persönliche akustische Stimme hören müssten, wie Paulus sie hörte. Jesus spricht ja Paulus vor den Toren von Damaskus an und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus will nicht, dass jeder von uns seine Erfahrung mache. Wie hört man denn Jesus? In Kapitel 2 sagte er, dass Jesus wieder aus dem Grabe gekommen war, nachdem er am Kreuz gestorben war. Vers 17, er kam wieder und brachte Frieden, die Kunde des Friedens. Nun heißt es dort, den Fernen und den Nahen, nicht den Nahen und den Fernen, sondern den Fernen und den Nahen. Wenn es stünde den Nahen und den Fernen, dann könnten wir denken, ja, Jesus kam hervor von dem Grabe und zuerst im Raum Israels hat er da, wo seine Jünger waren, denen hat er dann sich geoffenbart und hat ihnen Frieden gebracht. Zum Beispiel am Abend des Auferstehungstages tritt er in ihre Mitte, zeigt seine Hände und sagt Shalom. Er bringt Frieden, weist auf das Kreuz hin, jetzt ist Frieden durch das Kreuz für euch möglich. Und sie waren die Nahen, sie waren aus Israel, sie waren die Ersten. Und später kommen dann die Heiden hinzu, Apostelgeschichte 8 und 10. Frieden den Nahen und den Fernen, das wäre die chronologische Reihenfolge, geschichtlich. Aber so sagt es Paulus nicht. Er brachte Frieden den Fernen und den Nahen. Offenbar denkt er nicht an diese Ereignisse notwendigerweise. Er denkt offenbar prinzipiell. Er hat seine Leser vor sich. Und er spricht sie an, euch den Fernen hat Jesus Frieden gebracht. Auch, passt auf, dass ihr nicht hochmütig werdet, aber auch aus Israel hat es solche. Macht euch nicht selbstständig, davor warnt er ja auch im Römerbrief Kapitel 11. Den Fernen und den Nahen, die brauchen übrigens auch den Frieden, die waren nicht, nur weil sie Juden waren, schon mit Gott versöhnt durch den Messias Israels. Sie mussten genauso, das erkennt auch Petrus, Galater Kapitel 2, dass sie als Juden genauso zum Glauben und zur Wiedergeburt kommen müssen wie die Heiden. Wie bringt Jesus Frieden? Wie lernt man ihn oder wie hört man Christus in der Botschaft des Evangeliums? Das Evangelium, das Wort Gottes, ist das Reden Gottes. Manchmal gebrauchen wir eine etwas unbiblische Formulierung. Wir sagen und beten, wir sprechen davon und wir beten auch so, Herr, rede zu uns durch dein Wort. Das ist eigentlich nicht biblisch, denn die Bibel ist schon sein Wort. Er wird schon reden. Das ist mir einmal sehr eindrücklich geworden, als vor vielen Jahren ich auf einer Prophetiekonferenz in Jerusalem war und im Gottesdienst, der in der großen Aula gehalten wurde, es waren Theologen von verschiedenen Teilen der Welt dort und ein amerikanischer Pastor hatte die Schriftlesung. Und bevor er das Wort Gottes uns vorlas, sagte er, Gott wird jetzt zu uns reden, wenn wir sein Wort lesen. Nicht, er möge es tun. Denn dies ist sein Wort. Und sobald unsere Augen die Schrift treffen, ist er am Reden. Weil dies sein Reden ist, er braucht nicht noch extra zu reden. Daran sollten wir uns gewöhnen, dass dies sein Wort ist. Und wenn es verkündet wird, dass es dann nicht die Meinung des Redners ist, sondern Gott hat hier gesprochen. Wenn ihr ihn hörtet, wenn ihr wirklich das Evangelium hörtet, oder, fragt Paulus vielleicht, habt ihr wirklich das Evangelium gehört? Er kennt ja nicht alle. Manche Christen in Ephesus kennt er. Aber als er dort verkündet hatte, war ja das Evangelium durch solche, die ihn gehört hatten, hinausgegangen in alle Teile im Hinterland der römischen Provinz Asia. Und viele von diesen Christen kannte er gar nicht. Und er fragt sich vielleicht, ja, wie habt ihr dann da, wie seid ihr denn Christen geworden? Er kann vielleicht dieselbe Frage stellen, die er den Juden stellte in Ephesus, als er dort zum zweiten Mal hinkam. Habt ihr denn den Heiligen Geist bekommen, als ihr glaubtet? Seid ihr wirklich zum Glauben gekommen? Ja? Ist das eine echte Bekehrung gewesen oder nicht? Aber wenn ihr Christus gehört habt, wenn ihr ihn gelernt habt, was dann? Dann haben wir ein Leitbild an ihm. Aber so lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, Gedankenstrich, wie ja Wahrheit in Jesus ist. Zur Wahrheit kommt man nur, wenn man zu Jesus kommt. Und wenn man zu Jesus kommt, dann hat man die Wahrheit gefunden. Und diese Wahrheit kann man dann lernen. Paulus knüpft hier an die Aussage von Jesus, ich bin die Wahrheit. Und dann kommt ein Infinitiv abzulegen. Ein Zuwort. Und das knüpft sich an den Anfang von Vers 20. Aber so lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, Vers 21, gelehrt wurdet, wozu? Was wurden sie gelehrt zu tun? Sie wurden gelehrt, wenn sie die Wahrheit gehört hatten, wenn sie wirklich Christus in der Botschaft gehört hatten, dann wurden sie gelehrt, abzulegen. Drei Infinitive haben wir. Das eine in Vers 22, das zweite in Vers 23 und das dritte in Vers 24. Und das sind die drei Dinge, die junge Christen lernen müssen, unter anderem. Sie müssen Christus lernen. Es muss die Wahrheit von Jesus Christus gesagt werden. Es muss Christus gelehrt werden, die Person von Jesus Christus. Man muss sie bekannt machen mit Jesus, mit seinem Wesen. Sie müssen ihn kennenlernen. Und dann müssen sie handeln. Zweierlei. Sie müssen lernen und dann handeln. Und sie müssen lernen zu handeln. Was sollen sie tun? Sie müssen lernen abzulegen. Sie müssen lernen, erneuert zu werden, und sie müssen lernen, anzuziehen. Denn das müssen wir in das ganze Christenleben tun. In unserer Bekehrung haben wir grundsätzlich abgelegt und angezogen, aber da wir im Wesen noch sündig bleiben, Jakobus sagt, wir werden von uns, von unserem Innern her versucht zur Sünde, das steckt noch in uns, niemand von uns ist sündlos geworden mit der Bekehrung, deshalb muss diese Tat immer wieder vollzogen werden. Dort, wo Sünde sich meldet, muss sie abgelegt werden und das Gegenstück, das Wesen von unserem Herrn Jesus, muss angezogen werden. Und dazwischen muss von Erneuerung gesprochen werden. Abzulegen in Betreff des früheren Betragens, den alten Menschen, der darin begriffen ist, zugrunde zu gehen. Der alte Mensch ist viererlei. Der alte Mensch ist der erste Mensch, Adam. Der neue Mensch ist der zweite Mensch, Jesus Christus. Zweitens, der alte Mensch ist die alte Menschheit, die von Adam herkommt, die von dem gefallenen Adam herkommt und so lebt, wie die Menschen ohne Gott leben. Und die neue Menschheit ist der neue Mensch, die Gemeinde. In Epheser Kapitel 2 sagt Paulus, Jesus Christus ist gestorben, auferstanden, um einen neuen Menschen zu schaffen. Das ist die neue Menschheit, die Gemeinde Jesu, der neue Mensch. Der alte Mensch ist also erstens Adam, dann zweitens die alte Menschheit, die von dort her kommt, drittens die Lebensweise der alten Menschheit und der neue Mensch ist die Lebensweise des neuen Menschen. So haben wir also verschiedene alte Menschen und verschiedene neue Menschen. Jeder einzelne Christ ist ein neuer Mensch in Christus Jesus. Und jeder einzelne Nicht-Christ ist ein alter Mensch. Nun soll ein Christ nicht nach der Lebensweise des alten Menschen leben, sondern nach der Lebensweise Jesu, des neuen Menschen. Der alte Mensch und sein Wesen soll abgelegt sein, der darin begriffen ist, zugrunde zu gehen. Diese Welt geht zugrunde in ihrer Lebensweise. Und wenn wir so leben, werden auch wir zugrunde gehen. Was bestimmt ist durch die trügenden Begierden. Die Menschen um uns her leben nach ihren Launen und Wünschen und Trieben. Aber diese Wünsche und Triebe und Launen trügen. Sie täuschen, sie bringen nicht die Freude und das Glück, das sie versprechen. Sie trügen und wir sollen nicht in dieser Weise leben. Vers 23 haben wir das zweite Infinitiv. Wenn man Christus lernt, lernt man erneuert zu werden. Erneuert zu werden mittels des Geistes eures Denksinnes. Wieder ein schwieriger Ausdruck. Man fragt sich hier, was für ein Geist das ist, durch den man erneuert wird. Ist das der Heilige Geist oder ist das der Geist des Menschen? Mir scheint, es ist hier nicht vom Heiligen Geist die Rede, sondern der innere Mensch, der einmal Herz genannt wird, der einmal Geist genannt wird, der einmal Seele genannt wird, der einmal innerer Mensch genannt wird. Er hat also verschiedene Bezeichnungen. Unsere Persönlichkeit. Aber dieser innere Mensch kann erneuert werden, wenn wir richtig beginnen. Dort, wo unser Geist denkt, dort soll Erneuerung beginnen. Und das liegt auf der Hand. Denn alles, was Gott unter uns erreicht, geschieht über das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt an unser Ohr Und das Ohr ist beim Denken. Das Wort ist Denkstoff. Logos heißt Gedachtes. Gott vermittelt sein Denken uns über sein Wort, über Vokabeln. Und diese werden zunächst, kommen bei uns in diesem Bereich hier an. Dort werden sie zuerst notiert. Und dort sollen wir anfangen zu denken. Wenn wir noch nicht Christen sind, dann müssen wir Buße tun. Das griechische Wort für Buße heißt umdenken, anders denken, metanoia, neu, erinnert an das Wort, das wir vorhin in Ende Vers 17 hatten, Denksinn. Ja. Meta ist mit. In diesem Denksinn sollen wir anders denken. Und wenn hier anders gedacht wird, wird mit der Zeit anders gefühlt werden, wird mit der Zeit anders gehandelt werden. Aber es beginnt an der Informationsstelle. Wir müssen Gottes Wort, Gottes Denken, Gottes Gedanken aufnehmen und diesen Glauben schenken, Vertrauen schenken und dann entsprechend handeln. Nein sagen zur Sünde und Ja sagen zu ihm. Und dieser Prozess bleibt so. Er ist da, wenn wir uns bekehren, wir hören Gottes Wort, wir sagen Ja und wenden uns weg von der Sünde, tun Buße und glauben an den Herrn Jesus. Aber das bleibt so, das ist der einfache Prozess der Erneuerung. Wir nehmen Gottes Wort auf, Tag für Tag, wir sagen ständig Nein zur Sünde, wo der Heilige Geist uns darüber aufmerksam macht. Und wir treffen neue Entscheidungen und so wird man erneuert. Über das Wort Gottes, über sein Denken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen zu denken. Lernen, wie die Bibel geschrieben steht, ist, dass den Wortlaut erkennen lernen, verstehen lernen. Es ist dann wichtig, dass wir unsere Sinne frei halten, denn wenn sie sich zu viel befassen mit irdischen Dingen, wenn sie die fünf Sinne überladen mit dem, was auf uns zukommt, wenn sie zu viel Fernsehen schauen, zu viel Radio hören, zu viel Acht geben auf das, was da ist, auf die Bewegungen, die um uns sind, wenn die fünf Sinne davon eingenommen sind, werden sie blockiert sein. Jesus sagt uns einmal, spricht einmal davon. Die Sorge dieser Welt, das, womit der Mensch sich befasst, blockiert den Menschen, sodass er nicht mehr Gottes Wort aufnehmen kann. Das Wort Gottes, das als Same gesät wird, kann nicht Wurzel fassen. Es ist blockiert. Sie müssen Freiräume schaffen, wenn Sie Gottes Wort aufnehmen wollen. Sie können nicht einfach von der Welt kommen und sofort denken, ah, jetzt kann ich Gottes Wort aufnehmen. Sie müssen stille werden vor Gott. Das muss ausgeräumt werden. Sie brauchen Vergebung. Sie brauchen Abstand von diesen Dingen. Das müssen Sie auch zu Hause haben. Sie müssen Freiräume schaffen, in denen Sie fähig werden, Gottes Wort aufzunehmen. Und Sie müssen vor allem auch sparsam sein, wenn Sie in die Welt gehen. Herr, bewahre mich davor, dass die Wellen dieser Welt, die auf das Auge kommen und das Ohr, zum Auge kommen, zum Ohr, dass die mich nicht bannen, dass die mich nicht zu stark in Beschlag nehmen. Wir müssen auch dort uns bewahren lassen, sodass Gottes Wort, während wir auf dem Arbeitsplatz sind, einen Raum hat in unserem Herzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort auswendig lernen. Und wenn wir dieses Wort aufnehmen, im Herzen haben, dann verdrängt es oder dann bildet es eine Mauer gegenüber diesen einströmenden Einflüssen von der Welt. Und sie können nicht mehr so an unser Inneres heran. David sagt, dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn unser Herz, unsere Gedanken voll von Gottes Wort sind, des Morgens, wenn wir hinausgehen in die Welt, dann können die Einflüsse der Welt nicht mehr so in unseren Geist gelangen. Sie kommen auf unsere Sinne zu, aber sie können nicht mehr Raum gewinnen in uns, weil Gottes Wort Platz hat in unserem Leben und somit dann auch Gott selbst, der Sohn Gottes und der Heilige Geist. Erneuert zu werden, Wir könnten auch übersetzen, über den Geist eures Denksinnes, das heißt über euren Verstand, über eure Denken. Wir kommen zu Vers 24. Und anzuziehen den neuen Menschen. Das ist das Dritte, das ein Christ lernen muss, wenn er Christus lernt. Er muss lernen, anzuziehen. Das kommt nicht von selbst. Ich muss ganz bewusst Ja sagen zum Neuen. Wir haben eine ganze Menge davon in den weiteren Versen ab Vers 25. Da können wir das gleich praktizieren, anwenden. Hier haben wir die grundsätzliche Ausrichtung, aber das werden wir da gleich sehen, wie das aussieht, wenn man ablegt und anzieht. Anziehen den neuen Menschen, das heißt den neuen Charakter mit seinen einzelnen Tugenden, der nach Gott geschaffen wurde, so wie der erste Adam nach Gott geschaffen wurde, im Bilde Gottes geschaffen wurde, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Das heißt, wahre Gerechtigkeit, wahre Heiligkeit. Hier ist die Wahrheit, hier ist das Echte, dieses Nichts Leeres. Dies imponiert Gott, sein eigenes Wesen. Dann ist man fähig, im Himmel zu wohnen, eines Tages. Hier lernt man das schon. Leitbild für unser Leben hier in dieser Welt ist also nicht die Welt mit ihrem Wesen, sondern Jesus Christus als Person. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt in diesem Teil. Nach dem Leitbild, nach der Besprechung des Leitbildes, führt Paulus auf, wie das nun aussieht, wenn das angewendet wird. Wir haben nun entsprechende Aufforderungen. Aufforderungen, die diesem Leitbild entsprechen. Und das geht bis zum Ende des Kapitels 4, Vers 25 bis Vers 32. Die Struktur dieser Verse ist interessant. Wir haben hier parallel laufende Aufforderungen. Paulus sagt, was nicht sein soll, und dann aber gleich, was sein soll. Immer wieder parallel laufende Aufforderungen. In Vers 25 spricht Paulus von Lüge und Wahrheit. Darum legt die Lüge ab, oder besser, darum lasst die Lüge abgelegt sein. Lasst das hinter dir sein. Und wenn das noch nicht der Fall ist, soll man natürlich sie ablegen. Manche Christen nehmen es nicht so genau mit der Wahrheit. Da haben sie noch zu lernen, die Lüge abzulegen. Und was dann? Jetzt kommt das Positive. Paulus lässt kein Vakuum zurück. Es geht nicht nur darum, nicht mehr zu lügen, sondern jetzt muss diese Lehre gefüllt werden mit Wahrheit sagen. Und ein jeder rede Wahrheit. Wir müssen lernen, Wahrheit zu reden, etwas Gutes zu sagen. Nicht immer den Mund zu halten, sondern wirklich lernen, Wahrheit zu sagen mit seinem Nächsten. Weil wir Glieder voneinander sind. Wir sind miteinander verwachsen. Und es geziemt sich nicht, dass wenn wir miteinander verwachsen sind, dass wir falsche Vorstellungen hervorrufen mit unserem Reden. In den Versen 26 und 27 haben wir wieder zwei Parallelgedanken, negativ und positiv. Da geht es um Zorn und Zurückhaltung. Zorn und Zurückhaltung. Zürnt, bei diesem Zorn unterscheidet er. Es gibt einen guten Zorn, es gibt aber auch einen, der nicht Gott wohlgefällig ist. Interessant ist die Verbindung hier mit dem Alten Testament. Hier wird vom Alten Testament zitiert oder wird an ein alttestamentliches Wort erinnert. Lasst eure Erzürnung nie bis Sonnenuntergang andauern. Das kommt wohl aus dem Leben von David. Aber dort ist wohl nicht das Wort Zorn gebraucht, sondern Unruhe oder Aufregung. Und das griechische Wort ist auch ein Wort, das griechische Wort für Zorn ist auch ein Wort für Aufregung. Und diese Aufregung kann verschiedener Art sein. Es kann eine Unruhe sein. Wenn Sie zornig sind, sind Sie unruhig über das, was geschehen ist. Es ist eine besondere Art von Unruhe, aber es gibt noch andere Arten von Unruhe. Nun gibt es Unruhen, die am Platz sind. Wenn Sie von hier gehen und Sie treffen einen Unfall an irgendeiner Kreuzung, dürfen sie ruhig bleiben und einfach so kalt daran vorübergehen, wenn jemand am Bluten ist, verbluten ist? Nein, sie müssen unruhig werden. Ja, was kann hier gemacht werden? Ist schon die Polizei gerufen? Ist schon ein Arzt gerufen? Jetzt muss schnell gehandelt werden oder ein Haus geht in Brand auf. Dann darf man nicht einfach so ruhig bleiben wie ein Hindu, der einfach ans am Leiden vorbeigehen darf. Und es berührt ihn überhaupt nicht. So ist er durch seine Religion geprägt. Nein, es gilt, eine heilige Unruhe an den Tag zu legen. Wenn Menschen verloren gehen, bis alle Ewigkeit kein Heil mehr kennen werden, und dann sollten wir ruhig darüber sein? Zürnt, seid unruhig, lasst euch das bemühen. Der Prophet fragt in den Klagelieder: Geht das niemandem an, dass ich so leide? Ist niemand in der Stadt, der sich darum kümmert? Ist niemand traurig darüber? Zürnt, aber sündigt nicht dabei. Zürnt und sündigt nicht. Wir sind zu schwach, als dass wir vor der Sünde automatisch bewahrt blieben. Wir müssen lernen, mit der Unruhe, mit der Aufregung umzugehen. Wir müssen lernen, uns zu beherrschen in unseren Gefühlen. Das ist die letzte Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Gott hat uns so geschaffen, dass unsere Emotionen wie Wellen sind, die auf und ab gehen. Aber sie dürfen nicht über die Grenzen hinausgehen. Wir sollen die Grenzen der Aufregung kennen. Sündigt nicht. Lasst eure Erzürnung nie bis Sonnenuntergang andauern. Wir verkraften das nicht. Wir können Zorn und Erregung nicht zu lange verkraften. Wir würden dann irgendwo welche Grenzen überschreiten. Wir müssen wieder, auch bei der gerechtesten Aufregung, müssen wir zur Ruhe kommen und lernen, es Gott anzubefehlen. Wir sind nicht Gott und wir können die Lage von uns aus nicht immer ändern. Wir müssen lernen, auch solche Angelegenheiten, die uns in Unruhe bringen, auch Gott wieder zu überlassen. Jetzt kommt in Vers 27 anschließend ein sehr wichtiges Wort: Gebt auch nicht dem Teufel Raum. Dieses Wort ist an Christen geschrieben. Und offenbar kann der Teufel Raum bekommen im Leben von Christen. An dieser Stelle sollte man vielleicht kurz ein Wort sagen zu dem Thema Satan und Christen und Dämonie und Christen. Hier gibt es verschiedene Auffassungen und es gibt Streit unter Christen. Und ein Grund, weshalb es Streit gibt, ist der, dass keiner von beiden Lagern die richtigen Begriffe gebraucht, die richtigen Bezeichnungen. Würden wir einmal lernen, biblisch zu sprechen, dann könnte sich manch ein Konflikt erledigen. Der würde einfach zerfließen. Zum Beispiel, die Bibel kennt keine Besessenheit. Sie kennt keine Belastung. Das Wort Okkult kommt in der Bibel nicht vor. Verstehen Sie jetzt, was ich gesagt habe? Wenn Sie einmal diese Wörter lassen könnten, Besessenheit, Belastung, das Okkulte, und anfangen würden, nicht überhaupt nicht darüber sprechen, sondern diese Bezeichnungen, diese Begriffe lassen. Denn die gibt es nicht in der Bibel. Das heißt nicht, dass in der Bibel nichts davon vorkommt, was hier erwähnt werden soll mittels dieser Begriffe, sondern das meint, dass wir richtig denken sollen auf diesem Gebiet. Es gibt Satan. Aber wenn die Bibel davon spricht, dass Satan einen starken Einfluss hat über uns, und auch mit seinen Dämonen, dann gebraucht sie nicht das Wort Besessenheit. Die Übersetzer gebrauchen es. Aber gerade das führt uns irre. Denn damit denken wir, hier ist ein Besitz oder jemand ist besessen, aufgesessen vom Satan und jetzt kann er nicht anders. Das Wort im Griechischen ist Dämonisierung. Und es ist zwar ein Fremdwort, aber es ist das beste Wort, das wir haben und ich denke, wir sollten es gebrauchen. Aber was ist Dämonisierung? Da ist es eben. Wir wissen nicht genau. Es spricht einfach von einem starken Einfluss eines Dämons auf einen Menschen. Und da sollten wir einmal aufhören zu sagen, genau und genau so sieht es aus. Dies ist bei einem Nichtchristen und das ist bei einem Christen vielleicht möglich. Darüber streitet man sich, ja? Kann ein Christ besessen sein? Nein, er kann nicht. Aber auch ein Nicht-Christ kann nicht besessen sein. Das gibt es nicht. Ja? Deshalb, nicht weil es nicht Dämonen gibt, nicht weil Dämonen nicht starken Einfluss haben könnten, sondern weil diese Begriffe, die falsche Begriffe sind, Bezeichnungen sind die falschen. Sie sind zu genau. Belastung auch. Ein Wort, das unbrauchbar ist. Nun gibt es eine ganze Theologie der okkulten Belastung. Und die kursiert im Land und da gibt es Schrifttum und da will der Seelsorger wissen, genau wie es dann aussieht mit einer okkulten Belastung. Wenn dies da ist, das sind die Kriterien und das ist alles empirisch aufgebaut. Das heißt, von der Erfahrung will man das alles so aufgebaut haben. Anstatt wirklich zurück zur Schrift zu gehen und sagen, was sagt denn die Schrift eigentlich? Und jetzt möchte ich etwas sagen, das über das hinausgeht. Einerseits hat man zu viel gesagt in der Theologie der okkulten Belastung. Auf der anderen Seite hat man zu wenig gesagt. Der Fehler liegt darin, dass man zu scharf getrennt hat zwischen dem Bereich des Sündigens oder der Sünde bei Menschen und dem Bereich der okkulten Belastung. Man sagt, es gibt bestimmte Leute, die sind okkult belastet. Bestimmte Leute, die sind nicht okkult belastet, weil sie nicht das gemacht haben, was diese getan haben, die okkult belastet sind. Hier ist die Grenze. Nein. Eine solche Grenze gibt es nicht. Jeder Mensch auf der Welt ist ein Sünder. Es gibt Sünder, die haben Vergebung und es gibt andere, die haben nicht Vergebung. Aber jeder Mensch trägt in sich den Keim der Sünde. Und wir sollen Nein dazu sagen, als Christen. Wir haben den Heiligen Geist und wir können Nein sagen, wir können Sieg haben. Die Versuchung kommt zwar auf, in Gedanken und so weiter, aber wir dürfen Sieg haben darüber. Aber wenn wir nicht Sieg haben, was dann? Dann sündigen wir. Und was ist Sünde? Nach 1. Johannes 1 ist Sünde Finsternis, Dunkelheit. Und das ist das Gebiet, in dem Satan sich betätigt. Jede Sünde ist ein Raum, in den der Feind hineinkommen möchte und sich dort ausbreiten möchte. Es ist sehr auffallend, dass Seelsorger, die mit diesem Thema arbeiteten, zu tun hatten, unter Umständen schon erlebt haben, dass Menschen, die gar nicht zunächst Zeichen von okkulter Belastung aufwiesen, wenn man aber weiter mit ihnen gesprochen hat und wirklich ernst sie vor Gott gestellt hat, dass dann bei einem Menschen, der zum Beispiel, da ist eine Frau, Pastor McLeod von Kanada erzählt von einem solchen Mann, eine Frau, die einfach eine durchschnittliche Christin, die vielleicht auch sich für den Herrn einsetzt und so weiter, aber sie kennt nicht die Freude und so weiter. Und er spricht mit ihr und mit einmal kommt eine übernatürliche Stimme aus hier heraus. Der Einfluss des Feindes war stärker in ihr, als die Zeichen es angaben. Wir haben in unseren Gemeinden viele, viele Christen, die ihre Sünde nicht bekennen. Und wir wissen nicht, wie viel Platz, wie viel Raum Satan dort bekommen hat. Und es ist alles verschleiert. Und wir fragen uns, warum das Wort Gottes nicht einschlägt. Warum das nicht unter die Haut kommt und jetzt das Gewissen anpackt. Weil sie nicht Buße tun über ihre Sünde. Wir müssen lernen, sobald wie möglich wir erkennen, dass wir gesündigt haben, das einfach einzugestehen, bei Gott zuerst, aber auch dort, wo wir gesündigt haben, damit der Feind keinen Brückenkopf bekommt. Paulus sagt, gebt dem Feind keinen Raum. Wenn man jetzt aufgeregt war und das zu lange anhält und man kann das nicht abgeben und man will jetzt mit dem Fleisch gleichsam etwas erreichen, dann kann in diesem Ärger, in dieser Unruhe, unbemerkt, das geschieht nicht bewusst, unbemerkt kann der Feind hier einen Stützpunkt bekommen und von dort aus dann uns mehr Niederlagen bereiten. Das heißt, der Feind ist mehr am Werk, als wir denken. Überall, wo Sünde ist, ist der potenzielle Raum die Möglichkeit, dass der Feind sich breit machen könnte. Und Paulus sagt nicht umsonst im letzten Kapitel dieses Buches, dass wir gegen diesen Feind kämpfen sollen, wir Christen, damit wir nicht Niederlagen haben. Also, gebt dem Teufel nicht Raum, sondern sofort wollen wir mit dem Herrn in Verbindung treten, ihm alles abgeben, und wenn wir uns verschuldet hatten, wollen wir ihm das sagen. Denn er trägt uns und unsere Schuld. Das ist mir ein so großer Trost gewesen. Ich kann jeden Moment, ich kann jede Zeit zu ihm kommen. Es braucht gar nicht lange zu dauern. Ich kann in jeder Situation sofort zu Jesus kommen und wissen, er trägt mich und meine Schuld. Ich kann, darf es abgeben. Das nächste, die nächste Aufforderung ist wieder eine doppelte, Vers 28. Da ist die Rede vom Stehlen und Geben. Stehlen soll abgelegt werden, aber es soll kein Vakuum zurückbleiben, sondern anstelle von Stehlen soll man geben lernen. Wenn Sie gestohlen haben, dann wissen Sie, wo Ihre Aufgabe ist für den Herrn, welchen Dienst Sie haben. Ja? Heute Morgen sagte ich, wir brauchen einen Dienst. Wenn das Ihr Beruf war, gleichsam war, nicht der volle Beruf, Sie waren nicht vollzeitlicher Dieb, aber wenn Sie dazu tendierten, ja, ungerechterweise etwas aus dem Besitz des anderen zu entfernen, dann wissen Sie, dass Sie jetzt lernen sollten, abzugeben. Auf diesem selben Gebiet sollten Sie das Gegenteil tun. Sie sollten lernen, abzugeben und das, was da ist, locker zu halten. Denn es geht bei Ihnen, das war ein Zeichen davon, es geht bei Ihnen um eine verkehrte Beziehung zu den Gaben Gottes in dieser Welt, den gegenständlichen Gaben. Sie müssen lernen, nicht am Geld zu hängen, nicht an den Gaben dieser Welt zu hängen. Sie müssen lernen, zu geben, damit der Notdürftige etwas hat. Vielmehr arbeite er, der Stehlende will es ja umsonst haben, die Arbeit wird umgangen, das muss also gelernt sein, zu arbeiten, und er wirke mit den Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Vers 29, haben wir zweierlei Art von Rede, wieder verneinend, bejahend. Ablegen die schlechte Rede, anziehen die gute Rede. Keine schlechte oder faule Rede gehe aus eurem Munde, sondern, im Gegenteil, solches, das zur nötigen Erbauung dienlich ist. Was ist Erbauung? Das, was die Christusähnlichkeit fördert, das ist Erbauung. Das, was die Christusähnlichkeit fördert. Etwas, das meine Mitchristen weiterbringen könnte. Dienlich ist, damit es den Hörern Gnade gebe. Können wir denn Gnade geben? Da sehen Sie die Größe dieses Wortes. Das griechische Wort Gnade ist das, das erfreut, das angenehm ist. Wir haben den Gedanken noch in dem Begriff charmant. Gnädige Frau. Ja? Solche Ausdrücke sind noch Reste. In der englischen Sprache sagt man Gebet vor dem Essen, Gnade sagen. Das ist der Ausdruck für danken. Man dankt Gott. Gnade sagen, das heißt, wir danken dir Gott für deine Gnade, dass du uns das Essen gegeben hast, ein Zeichen seiner Liebe. Das Wort Gnade ist ein großes Wort. Gnade geben hier heißt, wenn wir etwas reden, dass es dem anderen eine erfreuliche Hilfe ist. Das soll etwas Positives sein. Es soll ihm eine Gnade sein, eine Hilfe sein, etwas Erfreuliches. In Vers 30 haben wir wieder eine zweifache Wahrheit. Da geht es um Verletzung und Versiegelung. Verletzung und Versiegelung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das Wort ist stark im Griechischen, kann verletzen heißen. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist anfangen würde zu bluten, aber wir können Gott betrüben. Fragen Sie mich nicht nach der Theologie der Traurigkeit Gottes. Ja? Also das wäre ein ganzes Panorama, das zu erforschen wäre vielleicht. Die Bibel sagt nicht allzu viel vielleicht darüber. Es ist ein Mysterium. Wenn Gott vollkommen ist, warum kann er dann traurig sein? Ja? Das ist ein Geheimnis. Aber wir nehmen es einfach so an. betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist steht Wache an der ganzen Grenze zwischen uns und der Sünde und der Welt. Und überall, wo die Versuchung da ist, egal auf welcher Seite, da ist schon der Heilige Geist, denn er ist allgegenwärtig, er ist ein allgegenwärtiger Wächter. Und wenn ich jetzt die Grenze überschreite zwischen mir und dem Richtigen, dann habe ich mich an ihm vorbeigedrängt und ihm wehgetan, gleichsam verletzt. Ich habe mich vorgestoßen, ich habe Nein gesagt oder Ja gesagt, wo er Nein sagte und Ja und Nein, wo er Ja sagte. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Es gibt zwei Worte, die zwei Sünden Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Gott hat seinen Geist uns gegeben und heute sind diese zwei Arten von Sünden am Heiligen Geist ausgerichtet oder orientiert. Im Alten Testament haben wir die Gebote. Und in diesen Geboten haben wir zwei Formulierungen, du sollst und du sollst nicht. Und genau so ist es heute immer noch. Denn wir sollen heute auch nicht sündigen, wie damals. Ja. Da hat Gott seine Meinung überhaupt nicht geändert. Auch heute noch sollen wir gewisse Dinge tun und wir sollen gewisse Dinge nicht tun. Nun ist der Heilige Geist da, um uns in dieser Heiligung, in dieser Bewahrungsangelegenheit zu helfen. Und da sollen wir gewisse Dinge nicht tun, gewisse Dinge sollen wir tun. Wenn wir die Dinge tun, die wir nicht tun sollten, wenn wir die dennoch tun, dann übertreten wir. Das sind Übertretungssünden. Und wenn wir gewisse Dinge nicht tun, die wir tun sollten, dann unterlassen wir. Alle Sünden sind entweder Übertretungen oder Unterlassungen. Wenn wir jetzt übertreten, betrüben wir den Heiligen Geist. Und wenn wir etwas unterlassen, dann dämpfen wir den Heiligen Geist, der uns dahin schieben wollte, zum Guten hin. Und wir hielten zurück, wir haben ihn gedämpft, zurückgedrängt. Wir können ihn also bei Übertretungssünden betrüben und wir können bei Unterlassungssünden den Heiligen Geist dämpfen. Weder das eine noch das andere sollte bei uns vorkommen. Betrübt nicht den Heiligen Geist, ergänzen wir also diese Stelle durch 1. Thessalonicher 5, es dürfte Vers 17 oder 18 sein, ja, oder ist es 19, ich weiß nicht genau. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem, ist wohl die bessere Übersetzung, in könnte sein, aber von Kapitel 1 her sollte es wahrscheinlich mit sein, mit dem ihr versiegelt wurdet auf den Tag der Erlösung. Er begleitet uns, er ist das Siegel und will dafür sorgen, dass wir eines Tages ankommen. Wir sind erlöst, wir werden erlöst und wir werden erlöst werden. Von unserem heutigen Standpunkt aus ist unsere Rettung aufgeteilt in drei Zeiten. Ich kann sagen, ich wurde gerettet. Ich kann sagen, ich werde gerettet. Ich werde bewahrt. Der Herr ist jetzt dabei, mich zu heiligen. Und eines Tages werde ich herausgerettet werden aus der Gegenwart der Sünde. Und dieser Tag der Erlösung aus dieser notvollen Welt, von dem spricht Paulus hier. Und der Heilige Geist will mich dahin begleiten. Und ich soll mitmachen. Ich soll mich ausrichten nach ihm. Und dann kommen die letzten zwei Verse, in denen es um Feindlichkeit und Freundlichkeit geht. Sehr leicht zu behalten. Feindlichkeit und Freundlichkeit. Nicht das eine, sondern das andere. Ablegen das eine, anziehen das andere. Alle Bitterkeit. Wenn wir verletzt werden, wenn wir in unserem Ehrgefühl, in unserer Sensibilität verletzt werden und wir das nicht sofort dem Herrn anheimlegen und ihm überlassen und das ein Ja vom Herrn her dazu haben, dann kann das eine bittere Wurzel werden und wir werden nicht mehr damit fertig und es kann unser geistliches Leben, unseren geistlichen Horizont trüben. Alle Bitterkeit, aller Grimm und Zorn, alles Geschrei und alle Lästerung. Lästerung heißt einfach Böses über jemanden sprechen. Man sollte hier vielleicht ein anderes Wort haben, aber ich weiß nicht, welches hier am Platz wäre. Alle Lästerung, das griechische Wort bedeutet einfach Schlechtes über jemanden sprechen, sei von euch entfernt. Und wenn es noch nicht ist, soll man es wegtun. Es sei entfernt. Christen sollten diese Dinge auf die Seite gelegt haben, samt aller Bosheit. Das Schlechte in jeder Form. Vers 32 beginnt mit einem sehr schönen Wort, mit einem tröstlichen Wort. Wenn Sie eine andere Übersetzung neben meinem Text da haben, dann wird möglicherweise das Wort seid dort stehen. Stimmt das?
Ja.
Nun ist das vielleicht nicht unmöglich, aber Sprachwissenschaftler machen darauf aufmerksam, dass das bessere Wort werdet wäre. Dieses Wort wird verschieden übersetzt, aber im Grunde bedeutet es werden. Und warum ist es so tröstlich? Weil Gott mir Zeit gibt zu lernen. Gott sagt nicht, du musst von heute auf morgen ein perfekter Mensch sein. Nein, er sagt, du darfst lernen. Werdet freundlich. Einige von uns sind einfach trocken geboren, ja? Entschuldigen Sie, nehmen Sie das jetzt nicht zu wörtlich. Geistlich sind wir etwas trocken. Und wenn wir dann mal humorvoll werden, dann kann es gleich Ausgelassenheit werden. Wir können nicht gut umkommen, fertig werden mit dem Humor. Ansonsten, wir sind gewöhnt, trocken zu sein. Wir müssen lernen, freundlich zu sein. Einige Leute wirken einfach hart. Das will gelernt werden, so wie Jesus zu sein, der freundlich war, liebevoll. Werdet so. Werdet freundlich gegeneinander, feinfühlig. Wunderbar, sensibel, sich hineinversetzen in die Denkweise und das Empfinden des anderen, das braucht etwas, feinfühlig, vergebt dabei einander. Und soviel ich weiß, bedeutet das Wort vergeben hier, ich denke nicht, dass Aphemi hier steht, hast du das Griechische da? Nicht. Hat jemand gerade das Griechische da? Nein, niemand. Ich denke nicht, dass hier Aphemi steht. Wenn nicht, dann steht hier das Wort für begnadigen. Das heißt, lasst los und begnadigt die anderen. Lasst ihn Gnade erfahren, Wohlwollen. Haltet es nicht, kreidet es ihm nicht an. Entlasst ihn in die Vergebung. Vergebt dabei einander, gleich wie ja auch Gott euch in Christus vergab. Und das ist ein Maßstab, ja? Das ist ein großer Maßstab. In Kapitel 5, den Versen 1 bis, übrigens, ich habe hier noch eine Notiz und die würde passen zu Vers 26. Die habe ich mir mal abgeschrieben, als ich einen Artikel gelas. Zürnt und sündigt nicht. Zürnt. Der Philosoph Aristoteles soll einmal gesagt haben, jeder kann mal zornig sein. Das ist leicht. Aber auf den richtigen, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art zornig zu sein, das ist nicht so leicht. Ein gutes Wort, ja? Von einem Heiden. In den Versen 1 bis 21, in Kapitel 5, haben wir den dritten Abschnitt in diesem Teil. Und da geht es um Richtlinien für unser Verhalten in dieser Welt. Klare Richtlinien. Grundsätzliche Richtlinien. Und wir haben hier fünf Richtlinien. Ich will sie uns kurz nennen zum Abschluss. Vers 1 und 2. Wir möchten uns, sagt Paulus, verhalten wie Kinder Gottes. Gott hat Kinder. Und so wie Kinder eines Gottes sich verhalten sollten, so sollten wir uns verhalten, weil wir ja diese Kinder sind. Wir sollten bedenken, wer wir sind. Wir sind Kinder eines Gottes. Und das heißt, dass wir uns so verhalten, wie Gott sich verhalten hat. Da heißt es in Vers 1, werdet, wieder dieses Werden, wir dürfen lernen, werdet also, im Blick auf das, was eben gesagt wurde, Nachahmer Gottes. Dieses knüpft an Vers 20 und 21, wo Jesus das Leitbild war. Denn Jesus ist Gott in Fleischgestalt. Er ist der Gott, den wir nachahmen sollen. Aber auch der Vater ist nachahmenswert in seiner Handlung. Werdet also Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder. Wenn Kinder wissen, dass sie geliebt sind, dann fällt es ihnen leichter zu spuren und sich umzustellen und zu hören, nicht wahr? Und wir sind geliebt und wir sollen das wissen und wir sollten es uns immer wieder sagen. Und dann würde es uns leichter fallen, uns nach Gott und seinem Wesen, seinem Handeln auszurichten. Und wandelt in der Liebe, so wie Christus uns auch liebte und sich selbst für uns dahingab, als eine Weihegabe und ein Opfer an Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In den Versen 3 bis 6 haben wir die zweite Richtlinie. Wir sollen handeln und leben wie heilige Menschen. Wir sind Heilige. Und so wie Heilige leben sollten, so sollten wir also leben. Was sind Heilige? Heilige sind erstens gereinigte Menschen. Sie sind Menschen, die gereinigt worden sind von dem, was Gott nicht gefällt. Zweitens, Heilige sind Gott Hingegebene, Gott Zugeordnete, ganz für ihn da, nach ihm Ausgerichtete. Menschen, die Gott gehören. Wenn der Hohepriester im Alten Testament auf seiner Stirn die Losung trägt, heilig dem Herrn oder Heiligkeit dem Herrn, dann heißt das, er ist ganz für Gott da und hat kein Eigenleben. Darf kein Eigenleben führen, er ist ganz für Gott da. Und so ist es mit uns, wir sind Priester Gottes. Und wollen wie unser Hohepriester Heiligkeit dem Herrn sein. Heilige, Verse 3 bis 6. Und in den Versen 7 bis 14, da haben wir einen längeren Abschnitt, da ist der Hauptgedanke Licht oder Kinder des Lichts. Wir sollen leben in dieser Welt wie Kinder des Lichts. Die Bibel beschreibt unsere Umwelt wie eine Nacht. Und in dieser Nacht sind wir wie Lichter am Nachthimmel, Sterne. Wir sollen Wegweiser sein in einer dunklen Welt. Wie Kinder des Lichts sollen wir leben. Und dann in den Versen 15 bis 17 sollen wir leben wie Weise. Seht also zu, dass ihr mit Sorgfalt wandelt. Wie leben Weise? Erstens, sie sind vorsichtig. Wandelt mit Sorgfalt. Ich hatte einen Freund, einen fernen Verwandten, mit dem ich reiste als junger Evangeliumsarbeiter. Und er hat an dieser Stelle den Christen verglichen mit einer Braut, die in ihrem Brautkleid schon bereit ist, oder sie trägt schon ihr Hochzeitskleid, aber auf irgendeine Art und Weise würde sie in eine Zeche landen. Wie würde sie sich benehmen? Sorgfältig. Ja. Jemand, der ein weißes Kleid trägt und dann in einer Kohlengrube ist, der wird vorsichtig sein, wie er sich benimmt. Wenn wir im Raum des Schmutzes sind, wollen wir uns nicht beschmutzen. Wir leben in einer Sumpfwelt. Ein Weiser ist vorsichtig. Zweitens, Vers 16, ein Weiser erkennt die rechte Zeit. Das griechische Wort bedeutet die gelegene Zeit. Als Weise sollen wir wandeln, kauft die gelegene Zeit aus. Erkennt die gelegene Zeit. Drittens, er gebraucht die gelegene Zeit. Er weiß nicht nur, welche Zeit gelegen ist, sondern er gebraucht sie, wann sie gelegen ist. Er kauft sie dann aus. Noch Vers 16, er erkennt auch, dass die Tage sonst böse sind. Und fünftens, er will Gottes Willen verstehen. Versteht, was der Wille Gottes ist. Wussten Sie, dass die Tage böse sind? Sie sind angefüllt von bösen Angeboten. Und wenn Sie die Zeit auskaufen wollen, werden Sie etwas zahlen müssen. Sie haben nicht Zeit. Wenn Sie Zeit haben wollen, werden Sie sie kaufen müssen. Das heißt, etwas wird drangehen müssen. Etwas Wertvolles wird drangehen müssen, wenn wir Zeit haben wollen für Gott und für seine Sache. Das war die vierte Richtlinie, wandelt wie Weise. Und letztens, fünftens, wir sollen mit dem rechten Heilmittel umgehen. Das rechte Heilmittel. Es gibt Menschen, die verwechseln die Mittel zum Heil. Es gibt Menschen, die sind leer und suchen nach Befriedigung und Zufriedenheit und greifen zur Flasche. Das ist das verkehrte Mittel. Das ist wie wenn sie die Drähte kreuzen würden. Dann gibt es Kurzschluss. Das geht nicht. Die leere Seele kann nicht mit einem vollen Magen befriedigt werden. Sie bleibt leer. Wir müssen also mit dem rechten Heilmittel umgehen. Vers 18. Werdet nicht vom Wein berauscht. Wein ist natürlich nur ein Beispiel von vielem, das uns in Beschlag nehmen könnte. Das könnte die Musik sein, das könnte manches andere sein. Aber vom Wein ist einmal Folgendes gesagt worden. In Zermatt, unten in der Schweiz, befanden meine Frau und ich uns in einem Restaurant. Wir schauten uns um, es war kaum jemand da. Und an der einen Wand sehe ich sehr schön angemalt folgenden Spruch. Wenn der Wein zu Kopf gestiegen ist, nahm mich etwas Wunder, dass jemand, der Wein verkaufte, diesen Spruch an die Wand malen lassen würde. Aber er war wahrscheinlich so vernünftig, dass er seine Gäste nicht überfordern wollte. Wenn der Wein zu Kopf gestiegen, steht der Geist des Menschen still. Und der Wille muss sich fügen, wie der Geist des Weines will. Das ist sehr gut gesagt, ja. Paulus sagt, so weit soll es nicht kommen. Der Geist des Weines soll nicht meinen Geist bestimmen, sondern mein Geist soll sich selbst bestimmen. Und wann kann er das tun? Wenn der Geist Gottes mich bestimmt. Manche Leute haben eine verkehrte Auffassung von der Bestimmung des Heiligen Geistes, wie er uns bestimmt. Die meinen, die haben irgendwie die Auffassung, wir würden wie ein Handschuh sein. Und nun ist der Heilige Geist die Hand, die in diesen Handschuh hineinreicht. Nun sollen wir vom Heiligen Geist gebraucht werden. Wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Und Gott behandelt uns nicht wie Dinge, wie Sachen, sondern er steht uns gegenüber. Auch der Heilige Geist in uns ist uns gegenüber. Und mit dem Wort Gottes werden wir aufgerufen oder gewarnt, je nachdem. Und jetzt bin ich dran. Ich werde nicht einfach manipuliert. Ich darf Ja oder Nein sagen. Aber wenn ich dann entsprechend dem Heiligen Geist bzw. Gott in seinem Wort reagiere, dann kann er weiter segnen und mir helfen. Aber dann geht es Schritt für Schritt. Das ganze Leben durch ist eine Kette von solchen Gegenseitigkeiten, wo Gott auf mich einwirkt und ich reagiere und dann reagiert er und dann reagiere ich und so weiter. Genau wie in der Ehe. Es ist ein Miteinander. Man agiert und reagiert aufeinander. So ist unser Leben mit Gott. Übrigens, Christen haben dreierlei zu lernen. Sie haben zu lernen, mit Gott zu leben. Und das ist, was ich jetzt hier bespreche. Das muss gelernt werden. Wir kommen zu Jesus und kennen Gott nicht. Und wir wissen nicht, wie man mit einem unsichtbaren Gott lebt. Viele Christen wissen bis heute nicht, wie man mit einem Gott lebt. Ich merke das bei mir, das will gelernt werden. Lernen wir, mit einem Gott zu leben, der in der Unsichtbarkeit ist. Wir können ihn nicht sehen, spüren. Er ist einfach da. Und über sein Wort lernen wir, mit diesem Gott zu leben. Wir erleben ihn dann auch in den Zeichen seines Wirkens. Wir merken, da hat Gott gehandelt und das ist dann auch eine Hilfe. Es muss alles gelernt werden. Zweitens, Christen wollen lernen, und das haben wir in diesen Tagen schon gesehen, in den Versen 1 bis 16 im vorhergehenden Kapitel. Christen wollen lernen, miteinander zu leben, Leibleben. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und drittens, Christen haben zu lernen, wie sie mit Nichtchristen leben. Die Tatsache, dass sie mit Christen, mit Nichtchristen lebten, bevor sie Christ waren, heißt nicht, dass sie jetzt wissen, wie man mit ihnen lebt. Denn dadurch, dass sie zu Jesus kommen, sind sie der Welt so entfremdet, dass sie für sie ein Weltkörper sind. Und es muss ganz neu gelernt werden, wie man mit Nichtchristen umgeht. Wir hatten einmal auf einer Konferenz einen Redner, der war ein Jude. Und er erzählte uns, er sprach über den Text von Paulus: Ich bin dem Jude ein Jude geworden. Das fällt zunächst auf, wenn man sorgfältig liest. Paulus ist doch ein Jude. Warum muss er dem Juden ein Juden werden? Und dann sagt er, es ist so, wenn man Jude war oder ist und man kommt zu Jesus Christus, dann wird man seinem Volk und dem Wesen seines Volkes so entfremdet. Man kommt zu Jesus Christus und das ist eine ganz neue Welt. Und wenn man da seinem Volk helfen will, muss man neu lernen, sein Volk zu lieben und zu kennenzulernen. Und man muss dem Juden ein Jude werden, weil man nicht mehr das ist, was man früher war. Und so müssen wir lernen, weil die Christen, weil Gott für uns neu ist, müssen wir ihn lernen, mit ihm zu leben. Weil die Christen für uns neu sind, müssen wir lernen, mit ihnen zu leben. Und weil die Welt uns neu geworden ist, müssen wir lernen, mit ihr zu leben. Und das lernen wir unser ganzes Leben lang. Werdet nicht vom Wein berauscht, worin Unheil ist. Aber beim Heiligen Geist ist Heil, Hilfe, Bewahrung, das Gute, das Gesunde, nicht das Ungesunde. Aber ich habe nicht genügend Zeit, jetzt auf diese Verse einzugehen. Ich muss das dann für morgen früh lassen und dann auch auf den Rest des Epheserbriefs eingehen. Sie merken also, es wird morgen früh wahrscheinlich ein Galopp sein. Aber ich danke Ihnen schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit.